Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext für heute aus dem Matthäusevangelium im 13. Kapitel. Da heißt es: Das Reich Gottes ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und wieder verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum ist das Reich des Himmels gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine kostbare Perle gefunden hatte, eine einzigartige Perle, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Liebe Gemeinde, zwei Männer werden uns hier beschrieben, die etwas finden. Der eine, ohne es gesucht zu haben, so nebenbei bei der Arbeit, der andere auch bei der Arbeit, aber als ein Spezialist, der sich auskennt. Der eine ein Landarbeiter, der offensichtlich einen fremden Acker bearbeitet und für Lohn natürlich und ihn umpflügt und dabei auf einen Schatz trifft. Und der andere ein Großhändler für Gold und Perlen, der auf eine Perle stößt, so wunderschön, dass er alles, was er besitzt, dafür hergibt, um sie zu haben. Was aber ist dieser Schatz, diese Perle? Was bringt uns das Reich Gottes, dass wir all unsere Habe dafür hergeben würden? Ich meine, es ist die Freiheit, die Jesus uns ermöglicht. Freiheit ist ein großer Schatz, den nur der richtig zu schätzen weiß, der sie nicht hat. Das Gegenteil von Freiheit ist Gefangenschaft oder Sklaverei. Ich darf nicht tun, was ich möchte, sondern muss das tun, was man mir sagt. Ich bin Befehlsempfänger und habe keine eigene Meinung zu haben, keine eigenen Wünsche zu äußern. Nun gibt es die Sklaverei schon lange nicht mehr bei uns, aber damit wurden die Menschen nicht wirklich auch frei. Zur Freiheit gehörte so viel Landbesitz, dass ich mich und meine Familie ernähren kann. In der Stadt musste ich als freier Bürger ein Handwerk oder ein Gewerbe ausüben. Ich musste Bürgerrechte erwerben, wenn ich als ein Fremder gekommen war. Wer nichts hatte, wovon er leben konnte, der kann nicht frei sein, sondern nur vogelfrei, also schutzlos. Ich bin dann frei zu betteln und zu bitten, dass mir andere etwas abgeben von dem, was sie haben. Und ich kann ihnen zwar als Gegenleistung meine Arbeitsleistung anbieten, aber wenn die niemand will oder gebrauchen kann, dann kann ich nur auf Mitleid hoffen oder auf die Einsicht des anderen, dass es unangenehm für ihn wäre, wenn ich vor seiner Tür, so wie der arme Lazarus in der Geschichte von Jesus, verhungern würde. Liebe Gemeinde, wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, heißt es immer. So ist sie einst gegründet worden von freien Bürgern. Und in den Verfassungen wurde festgeschrieben, was die Rechte dieser freien Bürger sind. Dazu gehört Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, vor allem aber das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und die Achtung meiner Würde. Die Voraussetzung der Gleichheit aller Menschen, unabhängig vom Geschlecht, von der Herkunft, von der Sprache, von der religiösen oder politischen Anschauung, das ist für die Freiheit die Bedingung, dass die Gleichheit aller Menschen anerkannt wird, unabhängig all dieser Faktoren, und dass ihnen Freizügigkeit gewährt wird und das Recht auf Eigentum. Im deutschen Grundgesetz ist das alles bestens garantiert und geregelt. Wir könnten meinen, wir haben hier in Deutschland die größtmögliche Freiheit schon und das Reich Gottes als einen Schatz eigentlich gar nicht nötig, weil wir ihn schon haben. Doch im täglichen Leben, in den Erfahrungen vieler Menschen sieht es heute anders aus. Jahrzehntelang ist in der alten Bundesrepublik gesagt worden, ihr habt Rechte, seht das Grundgesetz, ihr müsst nicht als Bittsteller zu den Ämtern gehen, um das Lebensnotwendige zu erhalten. Ihr habt Rechte, die ihr einfordern müsst, notfalls vor Gericht. Doch es scheint mir, dass in den letzten 20 Jahren schleichend da etwas verändert hat in unser Menschenbild. Und sich das Menschenbild vom eigenverantwortlichen Bürger gewandelt hat. Die ganze Gesellschaft wird mehr und mehr wie ein großer Wirtschaftsbetrieb verstanden. Und so wird immer mehr die Sprache der Ökonomie benutzt und verwandt, um Beziehungen zwischen uns Menschen zu bezeichnen. Aus dem Bürger ist ein Kunde geworden, der auf den Ämtern bestimmte Produkte erwirbt, für die man mehr oder weniger auch gewisse Gegenleistungen erbringen muss. Denn die Leute auf den Ämtern arbeiten ja schließlich für mich und so muss ich sie bezahlen und das kostet natürlich etwas und so steigen dann die Gebühren. Überall wird gerechnet, wie viel etwas kostet, nur was die Arbeit des Rechnens kostet, das wird, so scheint es mir, anfangs nicht einkalkuliert. Da sie aber dann doch etwas kostet, muss sie zeigen, dass durch das Rechnen woanders etwas eingespart wird und es sich also lohnt zu rechnen. Genau vor diesem Problem stehen wir jetzt in unserer Kirche, denn auch bei uns hat dieses Denken aus der Gesellschaft Einzug gehalten. Und so wird auf unserer Herbstlandessynode über ein neues Gesetz entschieden werden, wo genau dies auch auf uns Gemeinden dann angewandt wird. Und ich hoffe, es wird nicht verabschiedet, aber man weiß es nicht. So werden aus freien Bürgern mehr und mehr verwaltete Bürger. Aus freien Gemeinden mehr und mehr verwaltete Gemeinden. Und aus verwalteten Bürgern werden Sklaven. Behaupte ich jetzt mal einfach so. Aber im Unterschied zu den antiken Sklaven haben die heutigen Sklaven keinen Wert mehr. Sie werden nur noch als Kostenfaktoren angesehen, als eigentlich überflüssige Menschen, die den anderen, den Steuerzahlern, auf der Tasche liegen. Transferleistungsempfänger werden sie genannt. Menschen, die bloß die Hand aufhalten, aber nichts für die Allgemeinheit tun. Dabei gibt es doch so viel zu tun. Das sieht man doch überall. Wir sehen unsere Parkanlagen, die Grünstreifen aus, wie sehen die Spielplätze aus, wie oft fällt der Unterricht in der Schule aus, wie viele Überstunden müssen die leisten, die Arbeit haben, wie fehlen Pflegekräfte in den Krankenhäusern und in den Heimen. Das wissen wir alle. Ja, aber kein Geld ist da, heißt es. Die Kassen sind leer. Also müssen wir alle mit anfassen und mitarbeiten, damit es besser wird. Freiwillig, ohne Geld. Wir, die wir Zeit haben. Und wir, die wir sehen, dass es einfach notwendig ist. Und wo es nicht freiwillig geschieht, da wird mehr und mehr Druck ausgeübt. Fordern und fördern heißt es schon seit etlichen Jahren auf den Jobcentern. Das ist auch alles zu verstehen, wenn man sich in die Lage der dort Arbeitenden hineinversetzt. Aber mit wirklich freien Bürgern kann man so nicht umgehen. Freie Bürger aber sind die Grundlage eines demokratischen Staates. Freie Bürger haben diesen Staat einst gegründet und bestimmen, was in ihm geschieht. Darum haben sie eben das Recht, sich zu versammeln, ihre Meinung zu äußern, sie zu veröffentlichen und sich zu vereinigen. Wer in Diktaturen oder feudalen Staaten gelebt hat, der weiß, wie kostbar diese Freiheiten sind und wie hart sie erkämpft wurden. Jesus vor 2000 Jahren, wir wissen es, lebte in einer Zeit, in der nur wenige Menschen das volle römische Bürgerrecht in seiner Heimat hatten. Paulus hatte das zum Beispiel und der hat das sehr selbstbewusst in Anspruch genommen, obwohl er kein Römer, sondern ein Jude war. Auch wenn die meisten Menschen in den von Römern eroberten Ländern keine volle Bürgerrechte hatten, man wusste auch in Israel, was für ein Schatz ein solches Recht war. Jesus sagte ihnen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ihr seid Bürger dieses Reiches. Und so bedeutet bis heute jede Taufe die Aufnahme des Menschen in die Bürgerrechte des Reiches Gottes. Und die Taufurkunde ist so sinnbildlich wie das Überreichen einer neuen Staatsbürgerschaftsurkunde. So ist vom Buch des Lebens in der Heiligen Schrift die Rede, in das unsere Namen eingetragen werden. Und um dies etwas erfahrbarer zu machen, haben auch wir in den Kirchen Taufbücher, in die mit Dokumenten echter Tinte die Namen der Getauften eingeschrieben werden. Mit dieser Aufnahme ins Reich Gottes haben wir ein Lebensrecht, dem selbst der Tod nichts anhaben kann, das Recht des ewigen Lebens. Wir haben eine Würde, die uns niemand nehmen kann. Und wir gehören zu einer Gemeinschaft, der weltweiten Familie der Kinder Gottes, der Schwestern und Brüder Jesu Christi. Das ist ein Schatz, für den damals die Menschen bereit waren, alles zu geben, was sie hatten, wenn sie ihn fanden, bis hin zum eigenen Leben. Denn hier spürten sie, ich bin etwas wert, nicht nur als Arbeitskraft, nicht wie ein Sklave, sondern als Mensch. Hier werde ich geachtet, hier darf ich meine Meinung sagen, hier traut man mir etwas zu und ich darf eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen. Sehr selbstbewusst waren die Menschen damals durch Jesus geworden. Das war dann im täglichen Miteinander nicht immer leicht. Viele Auseinandersetzungen gab es unter ihnen, alles nachzulesen im Neuen Testament. So ist es aber, wenn selbstbewusste Menschen aufeinandertreffen, dann geht es lautstark zu. Da zählen die Argumente. Und kommt es auch zu Spaltungen und zur Trennung von Menschen, die dann verschiedene Wege gehen. Das Paradies ist es noch nicht auf Erden. Aber Menschen blühen auf, wie in der Reformationszeit, wie in der Wendezeit hier in der DDR. Auf einmal ist ganz viel möglich. Es wird geredet und geredet und geredet. Und es entsteht ganz viel Neues und die Menschen sind auf einmal so kreativ und die Gemeinschaft ist ihnen wichtig. Das Leben macht einfach Spaß, trotz vieler Probleme, die es zu lösen gilt. Welch unglaublich große Energie hat Jesus damals bei den Menschen vom Lande entfacht, dass sie alle stehen und liegen ließen, wie die Fischer Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, damals am See Genezareth, dass sie loszogen und ein freies Leben begannen. Was haben diese Männer und erst recht jene Frauen in der Nachfolge Jesu damals sich getraut? Sie hatten durch Jesus erfahren, wir sind freie Menschen, wir sind Bürger des Reiches Gottes und diesen Schatz, den geben wir nie wieder her. Als solche freie Menschen haben sie Gemeinden gegründet, in denen auch Sklaven gleichberechtigt dazugehören konnten. Sie haben nicht die Gesellschaft ändern wollen. Sie haben sich selbst geändert, indem sie einfach die Rechte für sich in Anspruch nahmen, egal was die anderen dazu sagten. Sie waren sich bewusst, ich habe ein Lebensrecht, ich habe eine Würde, ich bin geliebt und erschaffen von Gott. Niemand kann mir diese Würde nehmen. Und nicht nur das, Gott selbst hat in Jesus Christus mich befreit und losgekauft aus der Sklaverei mit seinem eigenen Blut und seinem Tod am Kreuz. Damit gehöre ich ihm und kann nie mehr von einem Menschen versklavt werden. Nun, die Menschen haben immer wieder versucht, dieses Selbstbewusstsein zu brechen. Zigtausende sind in den ersten Jahrhunderten Märtyrer geworden. Sie sind getötet worden, nur wegen ihres Glaubens, den wilden Tieren in den Arenen vorgeworfen worden. Dieses Selbstbewusstsein aber war nicht mit Todesdrohungen zu bekämpfen. Es hat sich bis an den Hof des römischen Kaisers ausgebreitet, bis der Kaiser Konstantin es selbst für sich beanspruchte. Die Sklaverei verlor nach und nach dann an Bedeutung. Dafür kam dann die Leibeigenschaft. Doch eine staatliche Ordnung, in der auf Dauer freie Bürger ihre Angelegenheiten selbst regeln, hat es bis heute noch nie zufriedenstellend gegeben. Die Ordnung des Staates wiederum beeinflusste jeweils auch die Form der Organisation von christlichen Gemeinden. Vor allem, als es möglich wurde, für große Versammlungen Gebäude zu bauen, Kirchen zu bauen. Mit riesigen, prächtigen Kirchbauten versuchte man, den Himmel auf die Erde zu holen, den Menschen ein Gefühl für Gottes Welt zu vermitteln, für Gottes Macht, für Gottes Reichtum und Pracht. Das alles verlangte Organisation und Unterordnung von Menschen unter ein gemeinsames Anliegen. Und so kam es zu Druck und zu Zwang, alles vermeintlich zur Ehre Gottes, bis heute. Davon sind wir, wie gesagt, bis heute nicht frei. Und so leuchtet vielen unserer Zeitgenossen nicht ein, warum und wie man in der Kirche oder in der Bibel einen Schatz finden könnte, für den wir bereit wären, alles, was wir haben, hinzugeben, nur um ihn zu besitzen. Wir, die wir dazugehören, wir wissen, dass wir einen großen Schatz mit unserer Heiligen Schrift, mit unserem kirchlichen Erbe, mit einem Erbe von 2000 Jahren Geschichte haben, in der viele, viele Menschen Gutes erfahren haben durch diese Botschaft. Aber wir lassen uns unter Druck setzen durch Fragen danach, ob sich denn das alles heute noch rechnet und ob man nicht noch mehr Gemeinden zusammenlegen könne, damit es billiger werde. Diese Frage ist auch hier bei uns schon in Gemeindeversammlungen, ist allerdings schon ein paar Jahre her, immer wieder diskutiert worden und gestellt worden. Nein, denke ich, wir wollen nicht billiger werden. Wir wollen nicht weniger Kosten verursachen. Wir wollen auch nicht ständig vorgerechnet bekommen, wie teuer wir sind. Wir haben ein Recht zu leben. Nicht, weil wir es von Menschen bekommen haben, sondern weil wir es von Gott bekommen haben. Und zwar das Leben mit vollen Bürgerrechten. Jeder einzelne von uns Menschen, egal woher er kommt, egal woher wir stammen. Und zwar auch dann, wenn dann das Regieren nicht mehr so einfach ist wie zu Zeiten, wo einer befiehlt und die anderen gehorchen, sondern das Regieren zu einer Kunst wird, die es sich hart zu erarbeiten gilt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen das nächste angeschlagene Lied miteinander singen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du vertraust uns einem so großen Schatz an. Du schenkst uns Freiheit. Freiheit, auch dich abzulehnen, dich zu beschimpfen, dich zu vergessen und zu ignorieren. Herr, hilf, dass wir auch untereinander uns diese Freiheit zugestehen und keinen Druck und keinen Zwang auf andere Menschen ausüben. Schenke uns das Selbstbewusstsein der Freiheit, die du uns erworben hast, um unsererseits Druck und Zwangsmaßnahmen von anderen auszuhalten. Du hast uns dein Bild hinterlassen, wie du selbst im Gericht dich verhalten hast, als Gefangener und Verurteilter, um uns Standhaftigkeit zu lehren und uns zu stärken. Habe Dank dafür, dass du uns so viel zutraust. Herr, wir haben gelernt, mit offener Gewalt zu rechnen, aber auf die Tricks, die Manipulationen der Menschen, die uns für ihre Zwecke vereinnahmen wollen, sind wir oft nicht vorbereitet. Wir sind nicht kritisch genug und glauben dem, was man uns erzählt, es gäbe keine Alternativen. Herr, du hast uns erschaffen, so wunderbar ist dein Werk. Wie arbeitest es in uns, wenn wir auf Widersprüche aufmerksam werden? Welchen Druck verspüren wir, mit anderen darüber zu reden? Wie mühen wir uns und finden keine Ruhe, bis Lösungen für Probleme gefunden sind? Welches Feuer brennt in uns, wenn dein Heiliger Geist uns erfüllt? Welche Freude! Herr, du hast uns Augen gegeben, diese Welt zu sehen und Ohren zu hören und einen Kopf, um zu denken, zu staunen, zu forschen. Was können wir Menschen nicht alles? Und lassen uns doch immer wieder von anderen demütigen. Und wir selbst demütigen andere und versuchen sie unserem eigenen Willen zu unterwerfen. Herr, vergib uns und erbarme dich unser. Wir bitten dich für alle, die zu leiten und die zu regieren haben und immer wieder dadurch der Versuchung ausgesetzt sind, die Freiheit anderer zu beschränken, um ein friedliches und gedeihliches Miteinander zu ermöglichen. Es ist eine schwere Kunst. Wir bitten dich um Weisheit und Mut für alle, die zu entscheiden haben über andere, dass sie Konflikte nicht scheuen, wo sie notwendig sind, wenn die Lebensrechte von Menschen beschädigt werden. Herr, wir bitten dich für Menschen in den Diktaturen und Kriegsgebieten dieser Welt, die um ihr Leben bangen, für die Flüchtlinge auf der Suche nach Schutz und Überleben, vor allem auch für diejenigen, die zu uns nach Berlin kommen, dass sie eine würdige Aufnahme und Behandlung erfahren. Herr, wir bitten dich für uns selbst und unsere Familien. Immer wieder wird auch bei uns Druck ausgeübt und setzt sich der körperlich Stärkere oder der Schlauere durch. Wir sind geneigt, Druck auf unsere Kinder auszuüben, in der Hoffnung, dass sie sich mehr anstrengen und später es einmal besser haben. Hilf uns, ihr geistiges und körperliches Wachstum zu schützen und behutsam zu begleiten, zu Hause und hier in der Gemeinde. Wir rufen gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander singen die letzte Strophe des Liedes 327. Halleluja, bringe, wer den Herrn kennet.